Sie hören den Kurier.
Und wie ging's dir danach? Das ist so ziemlich der erste Satz, den all jene gestellt bekommen, die bereits eine Corona-Impfung erhalten haben. Über die möglichen Nebenwirkungen haben wir in der Vergangenheit bereits immer wieder viel gehört. Der neue Bericht des Bundesamts für Sicherheit im Gesundheitswesen liefert jetzt genaue Zahlen dazu. Welche Nebenwirkungen am häufigsten gemeldet wurden, welche Altersgruppe am öftesten betroffen ist und warum mehr Frauen Nebenwirkungen melden, hört ihr gleich von meinem Kollegen Ernst Mauritz. Bis es soweit ist, dass wir alle geimpft sind, heißt es aber testen, testen, testen. Doch wie sicher sind die Antigentests eigentlich? Und was steckt hinter dem neuen Lollipop-Test, der speziell für Kinder geeignet sein soll? Unter anderem darüber habe ich heute mit dem Virologen Norbert Nowotny gesprochen. Mein Name ist Caroline Bartosch und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier. Nebenwirkungen nach Impfungen sind nichts Ungewöhnliches. Seit der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden entwickelten Impfstoffen sind sie aber in aller Munde. Ich gebe es zu, auch ich habe meine Großeltern, nachdem sie geimpft wurden, gleich mal gefragt, ob sie irgendwelche Nebenwirkungen gespürt haben. Aber wie oft kommt es tatsächlich zu Nebenwirkungen? Um welche handelt es sich in den häufigsten Fällen? Und welche Altersgruppen sind besonders betroffen? Zahlen und damit Antworten auf diese Fragen liefert der neueste Bericht des Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen. Mein Kollege Ernst Mauritz hat sich den Bericht für euch ganz genau angeschaut. Und um euch die wichtigsten Infos und Fakten mit auf den Weg zu geben, bin ich jetzt mit ihm verbunden. Hallo Ernst.
Hallo Caroline.
Ernst, im jüngsten Bericht des Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen wurden etwas mehr als 18.000 Meldungen von vermuteten Nebenwirkungen im zeitlichen Zusammenhang mit einer Covid-19-Impfung gemeldet. Was sind denn da die häufigsten Nebenwirkungen, die gemeldet wurden?
Ja, das Bundesamt hat insgesamt Daten zu mehr als 1,7 Millionen Impfungen ausgewertet und die Zahl mit 18.000 Nebenwirkungen oder Impfreaktionen, besser gesagt, klingt jetzt viel, aber da muss man dazu sagen, das ist das, was eigentlich erwartet wird im Großen und Ganzen. Das sind diese Reaktionen wie Fieber an erster Stelle, Müdigkeit, Schmerzen an der Einstichstelle, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Übelkeit und auch Schüttelfrost. Das macht den allergrößten Teil aus.
Immer wieder hat man in der letzten Zeit auch von schweren Nebenwirkungen gehört. Was kommt denn da in dem Bericht heraus? Gab es da zahlreiche Meldungen von schweren Nebenwirkungen? Und wenn ja, um welche handelt es sich da vor allem?
Genau. Das Bundesamt hat sich auch diese schweren gemeldeten Nebenwirkungen angeschaut und hat hier einmal zu dem Thema, was jetzt immer so dominant war, es gibt zwei Fälle von sogenannten Sinusvenenthrombosen, also diesen Blutgerinnseln im Gehirn, die laut Bundesamt in einem zeitlichen Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung stehen, und zwar mit einer Covid-19-Impfung von AstraZeneca. Ein eindeutiger Zusammenhang ist bei diesen beiden Fällen noch nicht bewiesen, auch wenn das nicht ganz ausgeschlossen werden kann. Aber hier wird noch untersucht. Also zwei Fälle von Sinusvenenthrombosen sind jetzt einmal offiziell gelistet. Das heißt nicht, dass es nicht noch einige Verdachtsfälle gibt, die untersucht werden, aber offiziell in dem Bericht sind es jetzt einmal zwei. Untersucht wird übrigens auch noch der Todesfall der 49-jährigen Krankenschwester, aber hier sind die Untersuchungen auch noch nicht abgeschlossen. Was sonst gemeldet wurde, sind zum Beispiel allergische Reaktionen, auch etwas stärkere allergische Reaktionen, die aber in der Regel, und da geht auch nichts anderes aus dem Bericht hervor, gut behandelbar sind. Da gibt es ja die Bestimmung, dass man eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde nach der Impfung beim Arzt sitzen bleiben soll oder in der Impfstelle sitzen bleiben soll, wenn solche Reaktionen auftreten, dass diese gleich behandelt werden können. Es gab auch 40 Fälle von vorübergehenden Gesichtslähmungen, die aber dann auch sich wiederum völlig zurückgebildet haben. Was es sonst noch gab, natürlich gibt es eine Reihe, und zwar, ich glaube, es sind 60, genau, es gibt 60 Todesfälle in zeitlicher Nähe zu einer Impfung. Da muss man aber sagen, das ist jetzt nichts Unerwartetes. Es ist einfach so, es wurden ja am Anfang sehr viele alte Menschen geimpft. Das ist völlig klar, dass auch Menschen leider sterben in zeitlicher Nähe zur Impfung. Es stellt sich dann auch heraus bei diesen Analysen dieser Todesfälle, dass etliche von diesen Personen zum Beispiel schon am Anfang einer Covid-19-Erkrankung waren. Dann wurden sie geimpft. Die Impfung hat natürlich nicht mehr schützen können, weil das dauert eine Zeit lang. Und dann sind sie an den Folgen der Covid-19-Erkrankung verstorben oder sie sind an den Folgen der Begleiterkrankungen gestorben. Das heißt, ein zeitlicher Zusammenhang eines Todesfalles mit der Impfung konnte bis jetzt nie sozusagen auf die Impfung auch ursächlich zurückgeführt werden. Bis auf diesen einen Todesfall von der Krankenschwester, wo das auch noch nicht fix ist, der aber noch untersucht wird.
Mhm. Große Unterschiede gibt es auch bei den Altersgruppen. In welcher Altersgruppe wurden denn die häufigsten Nebenwirkungen gemeldet?
Ja, das ist interessant. Die häufigsten Nebenwirkungen wurden eigentlich gemeldet in der Gruppe der 18 bis 44-Jährigen, gefolgt von den 45 bis 64-Jährigen. Und dann darüber eigentlich sind es nur ganz wenige, rund 600. Also das ist eigentlich wirklich sehr wenig. Und das kann mehrere Gründe haben. Der eine Grund ist, dass der Impfstoff bisher, also dass diese Impfstoffe gerade bei AstraZeneca ja am Anfang hauptsächlich jüngeren Menschen verabreicht wurden und hier natürlich bei den Jüngeren stärkere Impfreaktionen auftreten. Ein anderer Grund ist auch zum Beispiel, dass ebenfalls bei AstraZeneca nach der ersten Dosis häufigere Reaktionen auftreten als nach der zweiten Dosis. Auch das kann eine Rolle spielen. Und dass generell jüngere Menschen einfach heftiger reagieren, das dürfte also auch ein ganz wesentlicher Grund sein.
Mhm. Auffallend ist auch, dass mehr Meldungen von Frauen verzeichnet wurden. Woran kann das liegen? Was können dafür Erklärungen sein?
Ja, da ist es so, dass es möglicherweise, wobei es für Österreich jetzt keine ganz genauen Zahlen gibt, aber dass einerseits ein Grund sein kann, dass einfach mehr Frauen als Männer bisher geimpft wurden. Das ist ganz sicher so im gesamten Gebiet der EU. Hier sind es ungefähr 60%, hat gestern die Europäische Arzneimittelagentur gesagt. Das könnte sich eben dadurch erklären, dass wir ja jetzt in dieser Anfangsphase zum Beispiel auch beim Gesundheitspersonal einen höheren Frauenanteil haben oder auch bei den Pädagoginnen, die geimpft wurden in etlichen Bundesländern bereits. Ein anderer Grund ist, dass offenbar so ist, dass das weibliche Immunsystem ja auch stärker reagieren kann. Das heißt, Frauen haben ja generell sozusagen ein stärkeres Immunsystem, reagieren heftiger auf viele Erreger und dass das ein wesentlicher Grund auch sein kann. Nicht, das ist dann der Nachteil sozusagen bei diesen Autoimmunreaktionen. Frauen haben ja häufiger Autoimmunerkrankungen, wo sich das Immunsystem dann gegen eigene Strukturen richtet. Der Vorteil ist, dass bei der Impfung dann wahrscheinlich Frauen möglicherweise sogar stärker geschützt sind, aber der Nachteil ist halt, dass sie zum Beispiel heftiger auch reagieren und heftigere Reaktionen haben, wie zum Beispiel Fieber, Schüttelfrost, dass diese Reaktionen heftiger sind, weil einfach ihr Immunsystem heftiger reagiert.
Mhm. Wenn wir jetzt noch kurz die Meldungen, die verzeichnet worden sind, auf die unterschiedlichen Impfstoffe aufteilen, also auf AstraZeneca, BioNTech, Pfizer und Moderna, welches Bild ergibt sich denn da?
Ja, da ergibt sich das Bild, dass deutlich mehr vermutete Nebenwirkungen bei AstraZeneca gemeldet wurden. Und zwar wirklich deutlich mehr. Also zum Vergleich, bei AstraZeneca waren es auf 1000 Impfungen knapp 33 Meldungen und bei BioNTech Pfizer waren es auf 1000 Impfungen knapp 4 Meldungen. Also das ist ein großer Unterschied. Und das kann jetzt mehrere Gründe haben. Also ein Grund ist sicher die erhöhte Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, dass sozusagen das Bewusstsein bei den Ärzten und Ärztinnen, aber auch das Bewusstsein bei den Betroffenen selbst höher ist, dass sozusagen hier mehr gemeldet wird. Das Zweite ist, dass man weiß, dass bei AstraZeneca auf die erste Impfung es einfach mehr Reaktionen gibt und dass dann dadurch auch natürlich die Meldungen häufiger sind. Weil durch diesen langen Abstand gab es ja praktisch bei AstraZeneca nur die Erstimpfungen und da gab es einfach deutlich mehr Reaktionen bisher und natürlich das erhöhte Bewusstsein. Und vielleicht ist es natürlich auch wirklich so, dass einfach bei diesen Vektorimpfstoffen einfach es ein gewisses höheres Auftreten gibt. Aber das ist noch nicht endgültig belegt.
Okay, Ernst, dann sage ich vielen, vielen Dank für diesen Überblick, den du uns damit verschafft hast.
Ja, danke dir, Caroline. Schönen Tag noch. Tschüss.
Bis es aber überhaupt soweit ist, dass wir alle eine Impfung bekommen haben, kann es noch etwas dauern. Erst heute berichteten wir auf kurier.at, dass es diese Woche einen kompletten Lieferausfall bei den Impfstofflieferungen des Herstellers AstraZeneca für Österreich gab. Für nächste Woche wird nur die Hälfte erwartet. Bis es dann also wirklich soweit ist und genug Impfstoff für alle da ist, bleibt also die altbewährte Strategie: Testen, testen, testen. Mittlerweile gibt es ja zahlreiche Testvariationen. Seit kurzem werden in einigen Kindergärten in Niederösterreich auch die sogenannten Lollipop-Tests eingesetzt. Dabei wird an einem Teststäbchen etwa 90 Sekunden lang wie an einem Schlecker gelutscht. Danach kommt das Stäbchen in einen Halter und nach 15 Minuten wird das Testergebnis abgelesen. Durch diese recht einfache Handhabung eignet sich der Test vor allem für die Jüngsten unter uns. Bei diesen ganzen Testmöglichkeiten kann man aber schon mal schnell den Überblick verlieren. Und die Frage ist natürlich, wie sicher ist welcher Test? Darüber habe ich heute mit dem Virologen Norbert Nowotny gesprochen. Herr Nowotny, mittlerweile gibt es ja zahlreiche verschiedene Schnelltests. Da verliert man mittlerweile schon ein bisschen den Überblick. Können Sie uns vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, welche Schnelltests sind denn jetzt gerade so verfügbar?
Ja, also es gibt diverse Schnelltests, und zwar solche, die in den Teststraßen durchgeführt werden. Dazu braucht es medizinisches Personal. Dann die in den Apotheken gratis abgegeben werden für zu Hause, diese sogenannten Wohnzimmertests oder Nasenbohrertests. Dann gibt es Gurgeltests, die auch gratis in Wien abgegeben werden und die man zu Hause machen kann. Soviel ich weiß, wird das von zum Beispiel Bieper oder Rewe-Konzern abgegeben. Und man macht es zu Hause und bringt die Probe dann wieder zurück und die wird dann eingeschickt. Und es gibt die Lollipop-Tests, speziell für kleinere Kinder, also Volksschule und Kindergartenkinder. Ja, und dann gibt es nach wie vor natürlich die klassischen PCR-Tests. Mhm. Es ist so, dass der PCR-Test nach wie vor der Gold-Standard-Test ist. An nächster Stelle in der Empfindlichkeit, würde ich sagen, sind die Gurgeltests. Da ist die Probenabnahme zwar ein Gurgeln, das man selber macht, eine Minute lang, aber nachfolgend wird ebenfalls ein PCR-Test, also ein empfindlicher Test, gemacht. An nächster Stelle in der Empfindlichkeit kämen jene Schnelltests, die in den Teststraßen durchgeführt werden durch medizinisches Personal. Warum? Weil da erfolgt die Probenabnahme im oberen Nasenbereich. Und wir wissen, dass bei Infizierten im oberen Nasenbereich etwas mehr Virus vorhanden ist als im unteren Nasenbereich. Und dann bleiben eben noch über jene Wohnzimmertests oder Nasenbohrertests, die auch in den Schulen gemacht wurden und noch immer werden, wo im unteren Nasenbereich, also innerhalb von 2,5 Zentimeter nach Naseneingang getupfert wird. Die sind im Prinzip auch gut, aber etwas noch weniger empfindlich, weil eben im unteren Nasenbereich bei Infizierten weniger Virus drinnen ist. Und ähnlich verhält es sich mit diesen Lollipop-Tests, wo 2 Minuten lang oder bei manchen 90 Sekunden lang gelutscht werden muss und dann durch den Speichel ebenfalls eine Probe gewonnen wird und diese Probe dann gleich als auf einer Art Vlies sich fortbewegt, bis man dann einen Stich sieht oder nicht. Also Lollipop-Tests und Wohnzimmer- oder Nasenbohrer-Tests sind die am wenigsten empfindlichen, aber sie sind trotzdem gut und helfen, würde ich sagen, sehr gut, das epidemiologische Geschehen im Griff zu halten.
Mhm. Solche Tests sind ja generell immer nur eine Momentaufnahme. Wie lang, wenn Sie eine Einschätzung eingeben müssten, kann man sich denn auf dieses Testergebnis bei den unterschiedlichen Variationen verlassen? Also wie variiert es vielleicht auch zwischen diesem Lollipop-Test und dem Test, der in der Teststraße vom medizinischen Personal durchgeführt wird?
Ja, ich würde sagen, Lollipop-Test oder eben Nasenbohrer-Wohnzimmertests, die kann man ja zu Hause machen. Das heißt, die macht man, wenn man vielleicht dann nach dem Lockdown wieder mehr Menschen treffen kann. Und die, würde ich sagen, sind für 12 Stunden lang gültig. Ich denke, diese eingeschränkte Gültigkeit ist da ja auch kein wirklich großes Problem, denn man hat diese Tests zu Hause und kann sie eben machen, sobald man sie braucht. Die Tests in den Teststraßen gelten offiziell 48 Stunden. Mir persönlich wäre es lieber, wenn sie nur 24 Stunden gelten würden. Die PCR-Tests gelten normalerweise bis zu 72 Stunden. Da wäre es mir lieber, wenn sie 48 Stunden lang gültig wären. Was man weiß, ist, dass der PCR-Test bei einem Infizierten schon in den letzten 2 Tagen der Inkubationszeit positiv wird. Während alle anderen Schnelltests oder alle Schnelltests erst positiv sind, sozusagen, wenn jemand, also nach der Inkubationszeit, also der Zeit zwischen Ansteckung und Ausbruch der Krankheit. Also die sind nicht so empfindlich, dass sie in den letzten 2 Tagen der Inkubationszeit schon positiv sein würden.
Was sind denn Ihrer Meinung nach die häufigsten Fehler, die bei der Durchführung von den unterschiedlichen Tests passieren? Ist es da, oder wenn die nicht anzeigen, dass jemand positiv ist, liegt es da dann eher daran, dass die Virenlast noch zu gering ist, oder liegt das doch eher an der falschen Durchführung, zum Beispiel vom Nasenbohrertest von zu Hause oder jetzt auch vom Lollipop-Test?
Also fast immer hängt es an der falschen oder liegt es an der falschen Durchführung. Die Probenentnahme ist einfach das Allerwichtigste. Und wenn die richtig und korrekt und wirklich gründlich gemacht wurde, dann ist das Testergebnis auch absolut verlässlich. Worauf man auch schauen sollte, ist, der Test sollte erst, je nachdem, was am Beipackzettel draufsteht, aber üblicherweise sind es nach 15 Minuten abgelesen werden und nicht gleich nach 5 Minuten, sobald der Kontrollstrich positiv wird. Also wirklich die 15 Minuten abwarten und dann erst den Test ablesen. Und was noch wichtig ist, selbst wenn eine ganz leichte Linie bei der Diagnostiklinie ist, selbst das ist positiv. Ja, also das darf man auch nicht vernachlässigen. Selbst ein Hauch einer Linie gilt bereits als positiv. Und das bedeutet, dass man sich dann sofort einer PCR-Untersuchung unterziehen sollte.
Ein großes Problem ist ja auch oft das Testen bei den Kindern. Googeln können sie zum Beispiel nicht. Gerade Nasen- und Rachenabstrich ist bei den Jüngsten schwierig durchzuführen oft. Was ist denn jetzt, woran kann ich mich denn jetzt halten? Ist es jetzt sinnvoll, dann bei den Kleinen einen Lollipop-Test durchzuführen? Kann ich dann trotzdem mit gutem Gewissen vielleicht die Großeltern besuchen gehen? Oder was würden Sie da den Eltern raten?
Absolut. Also der Lollipop-Test ist ja, oder Speicheltest, ist ja gerade für unsere Kleinsten gedacht. Und wenn er wirklich unmittelbar, bevor ich Großeltern besuche, gemacht wird, dann hat er durchaus eine gewisse Sicherheit und Aussagekraft. Also ich würde die gar nicht so negativ sehen. Da kommt es eben darauf an, dass ich den eher relativ kurz, bevor ich auf Besuch gehe.
Alles klar, Herr Nowotny, dann bedanke ich mich für Ihre Einschätzung und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Sehr gerne, Ihnen auch.
Nowotny sieht also auch die Lollipop-Tests als positiv an. Gregor Hörmann von der Österreichischen Gesellschaft für Labormedizin betont in einem Kurier-Interview jedoch, dass bisher keine herstellungsunabhängige Evaluierung zu Lollipop-Tests veröffentlicht wurden. Er sagt, Zitat, bis zu einem gewissen Grad kann auch ein schlechter Test besser sein als gar kein Test. Aber man darf nicht den Schluss ziehen, dass ein negativer Test wirklich eine Infektion ausschließt. Also, dass man das so getestete Kind zur nicht geimpften Oma schicken kann. Das heißt, für euch und uns alle gilt wie immer, verantwortlich handeln und im Zweifel lieber vorsichtiger sein. Wie heißt es doch so schön? Better safe than sorry. Damit war es für heute von mir, aber natürlich gibt es auch heute noch ein bisschen Musik zum Abschluss. Und zwar Lemon Tree von Fool's Garden. Das Lied passt textlich im Moment nämlich irgendwie ganz gut dazu. Immerhin singen sie, ich sitze hier rum, es gibt nicht viel zu tun und nichts passiert. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. Falls ihr gerade wirklich nichts zu tun habt, dann könnt ihr gleich die Zeit nutzen und unseren Podcast auf Apple Podcast, Fio oder Spotify abonnieren und uns auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Um Ton und Schnitt hat sich Dominik Kanzian gekümmert. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich wünsche euch noch einen schönen und hoffentlich nicht langweiligen Abend. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I